Visionäre, Strategen, Gastgeber. Ein Podcast der O&K Kommunikation mit Kommunikationsstratege Thomas Oberhuber.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der O&K Podcast für Wirtschaft, Wandel und Tourismus. Unter dem Titel Visionäre, Strategen und auch Gastgeber sprechen wir mit Persönlichkeiten, die den Alpenraum mitgestalten. Unternehmerinnen, Tourismuspionierinnen, Entscheiderinnen und Vordenkerinnen. Gemeinsam werfen wir einen Blick hinter Kulissen, sprechen über persönliche Wege und mutige Entscheidungen. Heute habe ich einen sehr spannenden Gast bei mir, Josef Seppi Jennewein. Josef, bist du der Josef oder der Seppi?
Also am Papier steht Josef, aber Kenner, glaube ich, werden wir 90% von der Seppi.
Herzlich willkommen. Der Seppi ist Gründer und Geschäftsführer von Bergblut, einer Marke, die aus Tirol heraus, aus dem Kitzbüheler Raum heraus, eine beeindruckende Erfolgsgeschichte im Bereich gesunder, funktioneller Getränke, Shots und moderner Gesundheitsprodukte aufgebaut hat. Von einem sehr schwierigen Start mit ein paar Tiefschlägen bis zu einem millionenschweren E-Commerce-Marke. Eine Geschichte über Risiko, Bauchgefühl, Durchhaltevermögen und auch den Mut weiterzumachen. Herzlich willkommen noch einmal. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und bei uns hier als Gast bist.
Ja, vielen, vielen Dank. Also erstens einmal, diese für mich Premiere, ich habe sowas noch nie gemacht, also seid nicht zu streng mit mir. Freue mich voll drauf und muss gleich kurz korrigieren, ich bin nicht Gründer alleine, sondern ich war Mitgründer damals und hab's dann eben, wo wir dann sicher näher eingehen, 2017 dann alleine übernommen.
Okay. Ja, für mich ist auch Premiere gewesen, heuer nach dem Fasching. Bin ich auf Produktsuche gegangen und habe Bergblut gefunden mit einer Saftkur, meiner ersten Saftkur, und war so begeistert, dass das jetzt ein paar Mal gefolgt ist schon. Es geht mir sehr gut dabei und dann haben wir gedacht, da haben wir eine spannende Geschichte, wo wir miteinander reden können. Seppi, wenn ich jetzt ganz kurz auf dich als Person eingehen darf am Anfang, wo kommst du eigentlich her und was hat dich geprägt, auch dass Gesundheit so ein wichtiges Thema für dich ist?
Ja, also geboren bin in Sankt, aber aufgewachsen in Kirchberg. Und komm rein, da traue ich mich sagen, aus der Sportecke. Also ich war zuerst begeisterter Skifahrer, wie es bei uns gehört, und habe mich dann eigentlich wohler gefühlt. Ich war Skiclub natürlich und Rennen gefahren, aber wohler gefühlt in der Luft. Also bin dann gleich mal zu den Skispringer gewechselt. Und da geht es ja schon los natürlich mit gesunder Ernährung. Deswegen hat mich das immer sehr beschäftigt. Ich war nicht ganz gesegnet, ich war eher ein bisschen ein schwererer Junge und habe das schon früh lernen müssen und dürfen, dass ich mich ein bisschen auseinandersetze mit gesunder Ernährung. Habe dann die Skigymnasium am Stamm sogar absolviert, fertig gemacht. Habe ein paar Mal so bei der Tournee starten dürfen, also ganz einen guten Weg für mich gemacht. Hat nicht ganz gereicht, habe mich dann einmal schwer verletzt, habe mir die Mütze gerissen bei einem Sturz und Lunge eingerissen. Dann ist mein Weg ein bisschen anderer geworden, wo ich jetzt mittlerweile sehr, sehr dankbar bin. Bin dann sofort Trainer geworden danach für den Skispringen. Ich bin seit 27 Jahren schon Trainer beim Skiclub Kitzbühel und Referent, wo wir jetzt auch heuer einen ersten tollen Erfolg gehabt haben mit einem Olympiasieger. Und bin eigentlich, wenn man mich beschreibt, Freunde, schon ein bisschen ein bunter Vogel, wenn ich das so sagen darf. Ich habe so viele Sachen gemacht. Also ich gebe immer, wenn ich was mache, 100%. Meine ganze Begeisterung gebe ich da rein. Ich habe gemacht, neben einem Skispringer schon Radlmonteur und Skimonteur, weil mir das zu wenig war. Dann habe ich sofort, wie ich Skispringer beendet habe, sofort mein erstes Fitnessstudio eröffnet. Auch wieder daraus, dass ich in einem Fitnessstudio gearbeitet habe und mein damaliger Chef gesagt hat, er investiert alles neu. Und so bin ich ein bisschen, habe ich sofort die Chance gesehen und habe gesagt, dann mache ich mein eigenes Fitnessstudio auf. Habe dann 2009 in Hopfgarten das erste Studio eröffnet. War eine riesen Herausforderung, aber sehr erfolgreich für mich. Ich habe dann tatsächlich 90 Stunden Öffnungszeiten alleine gemacht im Studio, jahrelang, bis ich dann die ersten Mitarbeiter leisten habe können und so weiter. Und habe dann ein zweites Studio eröffnet in Kirchberg. Habe dann beide Studios geführt nebenbei. Und da ist dann mir eben die Idee von Saftkuren herangetragen worden von einer Heilpraktikerin, das ist die Malu Hartmann gewesen. Eine super Heilpraktikerin, was richtig aus Deutschland, was da sehr erfolgreich war. Die hat auch ganz viel in Deutschland Leute behandelt und so weiter. Und hat dann die Idee gebracht, sie will aus dem Ganzen, was sie jetzt eigentlich macht, mit Leute behandeln, eine Firma machen. Und das hat mir sofort gefallen. Und habe dann eigentlich nur Geld investiert, stille Gesellschafter, und habe mich gar nicht so in der Firma operativ beschäftigt.
Okay. Hat das damals schon Bergblut geheißen?
Das hat damals Bergblut geheißen. Also die Gründer waren, da waren zwei, sage ich, Investoren, da waren drei Jungs, die was aus der Makromedia-Hochschule, glaube ich, heißt es in München. Die haben das ganze Logo und den Namen entwickelt, sensationell. Also was wir glauben oder was uns schon herangetragen wird, dass das Bergblut einen riesen Markenwert schon hat oder der größte Wert ist, das Logo plus der Name, weil er ein bisschen provoziert, weil was steckt dahinter? Also da steckt schon einiges dahinter, weil wir sind aus den Bergen und Blut ist ja das Reinste, das ist ja das, was wir vermitteln wollen, dass wenn man Bergblut kriegt, egal welcher Produkt, einfach hundertprozentig sicher ist, da ist kein Schwindel dahinter. Und sogar im Logo sieht man ein paar Sachen, da ist die hohe Salve drinnen. Das ist das B und das ist der Tropfen. Nicht? Also, mhm. Das haben die Jungs ausgearbeitet in einem riesen Aufwand und da waren wir am Anfang 7 Leute tatsächlich. Mhm. Genau.
Mhm. Verstehe. Das hat dann diese Idee um die kaltgepressten Säfte und die Naturkraft, das war ja eigentlich so der Mittelpunkt, den man dann ausgearbeitet hat. War das damals, diese kaltgepressten Säfte, ein komplettes Novum, eine Neuheit oder hat es das schon gegeben und ihr habt das dann perfektioniert?
Da muss ich eigentlich lügen, es hat sicher schon gegeben, weil in Wahrheit kriegen wir das immer alles von Amerika, und schwappt ja darüber. Mhm. Bei uns habe ich es überhaupt noch nicht gekannt, deswegen war ich also begeistert, obwohl ich als Skispringer da auch im ÖSV-Bereich und so schon alles gekannt habe, glaube ich, was es an Ernährungsformen und Diäten gibt. Ich habe alles ausprobiert. Deswegen war ich da so begeistert, dass man eigentlich mit so wenig so viel kriegt. Das ist ja die Idee bei der Saftkur. Das ist ja kaltgepresst und kein Smoothie nicht. Das ist ja wie ein Öl. Und habe ich so noch nicht gekannt.
Mhm.
Genau.
Mhm. Also ihr wart damals mehrere Leute. Du warst eigentlich nur still dabei.
Mhm.
Und ihr habt dann aber, glaube ich, gleich mal den ersten großen Kunden bekommen. Ein sehr berühmtes Hotel in Going, den Stanglwirt.
Genau. Also das war die Maluja. Meine Vorgängerin als Geschäftsführerin hat den Stanglwirt schon gleich gewonnen, weil die natürlich auch gerade auf Bio und hochwertig und Region voll gesetzt haben. Und da muss ich sagen, sind wir voll froh, wie dann der Umbruch gekommen ist, dass wir die Treue gehalten haben. Das war natürlich der Einstieg in die Welt schon viel leichter natürlich.
Jetzt sind wir bei dem Umbruch, das war 2015, 2016, wenn ich das jetzt richtig bei mir in den Unterlagen gesehen habe. Da wäre das Abenteuer Bergblut fast vorbei gewesen.
Mhm.
Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, wie das passiert ist und wie du dann auch da weiter dran hast.
Ja, passiert ist, also wie gesagt, das war ja höchst professionell, da war in Söll, war eine Produktion, also wirklich handgepresst, kleine Produktion hingestellt, ein tolles Büro hingestellt, Mitarbeiter, wie man sich wollte, aber natürlich halt auch viele Kosten. Und da hat es das Thema gegeben mit der Haltbarkeit. Wir haben ja kalt gepresst, komplett ohne irgendeine Form, dass man die länger haltbar machen kann. Es hat nur 4 Tage gehalten. Das ist natürlich eine Riesen-Challenge mit Versand, mit Kühlung und so weiter. Und da haben sie ein paar natürlich finanzielle Sorgen eingestellt. Und dann war es so, das war zwar eben 2016, dass wir eine Sitzung gehabt haben, Gesellschafterversammlung. Und da hat es ja geheißen, wir können nicht mehr weitermachen. Es geht sich nicht mehr aus. Also wir schreiben nur rote Zahlen. Und dann habe ich wirklich aus einem Affekt raus, gesagt, ich war null vorbereitet, gesagt, bevor wir es zusperren, mache ich es allein. Ich übernehme, was da Schulden sind, ich übernehme, was sonst noch so Befindlichkeiten sind, Verbindlichkeiten und so weiter. Und habe das eigentlich dann erst beim Anfang realisiert, was ich da gesagt habe.
Wenn ich dich da fragen darf, das war also nicht geplant, diese Übernahme, sondern einfach, das schaffe ich, das funktioniert und da glaube ich dran und dann mache ich es halt allein und schaue, wie das geht. Ist das bei dir öfter, dass du so ein bisschen gegen die Logik einfach einmal sagst, das schaffe ich?
Mhm, absolut. Das ist mein Naturell. Also ich habe wahrscheinlich mehr Schwächen wie Stärken, aber wenn ich eine Stärke habe, dann ist, dass ich, wenn ich was glaube, dann bin ich da 100% dahinter. Kann ich auch nur sagen, auch im Skispringen und so gehen mir ganz eigene Wege, wo ich auch ganz oft belächelt worden bin von diversen Strukturen und so weiter. Und jetzt mittlerweile haben wir einen Olympiasieger und sonst noch mehr Erfolge. Und da war es auch so, dass ich mir eigentlich ganz schnell wirklich am Tisch überlegt habe, wie könnte das ausschauen und habe es dann durchgezogen. Ich muss auch sagen, für mich ist es ein bisschen leichter gewesen, natürlich, weil die Malu und so weiter, meine Vorgänger haben ja von dem leben müssen. Das hat ja, und ich habe ja mein Geld woanders verdient. Ist auch heute noch. Also ich bin mit Immobilien aufgestellt und habe mir fürs Fitnessstudio ein bisschen Geld erspart und so weiter. Und ich muss nicht zwangsläufig von Bergblut leben. Läuft mittlerweile sehr gut, aber habe das halt ganz wirklich bodenständig aufbauen können.
Da habe ich eine Frage dazu. Bevor ich dann zu dem Umfeld komme, du hast gerade gesagt, du hast das nicht hauptberuflich gemacht, sondern du hast andere Strukturen. Jetzt ist es oft so bei Unternehmen, wenn ich eine gute Idee habe, aber niemand, der nachhaltig nur von dem leben kann, dann passiert es oft, dass so Strukturen schwächeln, weil man sagt, jetzt tue ich mir jetzt erst das, mit dem ich jetzt mein Geld verdiene und so Zukunftsprojekte, wie es ja Bergblut ist, das mache ich dann mit der Restzeit, die ich noch habe, und manchmal sind das dann halt ein bisschen stiefmütterlich behandelte Projekte, die eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Ich kenne das in meinem Umfeld mit Produkten, wo ich glaubt habe, die wären ganz wichtig, und bin dann darauf gekommen, bis ich am Tag alles andere erledigt habe, widme ich diesem Sonderprojekt zu wenig Zeit. War das nie ein Problem bei dir?
Ja, es war natürlich ein Problem, weil, wie gesagt, ich habe ja eine riesen Verantwortung gehabt, zwei Fitnessstudio-Angestellte, Verbindlichkeiten, also ich habe ja in Kirchberg ein nagelneues Studio hingestellt mit 700 Quadratmeter und habe zum Glück aber tolle Studieleiter gehabt dann, und trotzdem habe ich dann irgendwann gemerkt, nach ein paar Jahren, mir zieht es viel mehr ein, dieses Bergblut, das ist mein eigenes Fitness, gibt es mehrere, Bergblut gibt es nie, ich bin so, ich liebe es, etwas Eigenes zu haben generell, und habe dann echt den Schritt gemacht, ich bin Hopfgarten und auch Kirchberg, ich gebe das ab, auch erfolgreich abgeben, das ist ja wichtig gewesen, dass ich mir das überhaupt leisten kann, und habe dann wirklich 100% in Bergblut gesteckt.
Okay, jetzt hast du ja natürlich ein Umfeld, Familie, Freunde, hast dich damit beteiligt am Unternehmen, das nicht wahnsinnig gut gelaufen ist. Die wollten zuspannen, du übernimmst. Wie war denn die Reaktion aus deinem Umfeld, wie du heimgekommen bist und gesagt hast, so, jetzt bin ich der alleinige Eigentümer von Bergblut, und da schauen wir jetzt einmal.
Naja, also wie gesagt, mein enges Umfeld, die hat es nicht überrascht, weil die wissen schon, also wie gesagt, ich habe schon so viel gemacht. Ich war Vermögensberater, habe die staatliche Vermögensberaterausprüfung gemacht, ich habe Radlmontag gemacht, ich habe eine Eventagentur schon gehabt, kleine, und immer 100%, aber wenn ich mich nicht ganz wohlfühle, dann habe ich einen anderen Weg gesucht, und natürlich die Außenwelt, die nimmt mich natürlich immer als bunter Vogel wahr, mit denen kann ich leben. Aber wie gesagt, bis jetzt ist noch alles gut gegangen, was ich gemacht habe.
Jetzt habe ich da noch bei mir stehen, die erste Produktionsstätte, wo es dann also Söhl ja nicht mehr gegeben hat, das war dann in der Küche bei deiner Mama und in der Garage.
Genau.
Magst du uns ganz kurz über diese Zeit erzählen, wie das war und ob die Mama dann noch viel geredet hat mit dir, wenn du dort der Produzent warst?
Ja, es war tatsächlich, also in der Küche war die erste Produktion von Stangelwirt. Also ich habe, kann man sich vorstellen, eine Presse gehabt, die war eine Tischpresse. Also das war Wahnsinn, wenn man sich das heute vorstellt. Haben da presst in der Küche, Mama hat mitgeholfen, also die war nicht überhaupt nicht sauer, ganz im Gegenteil, die war Feuer und Flamme. Meine Eltern waren ja auch selbstständig, also da habe ich das vielleicht mitgekriegt, ein bisschen das Anpacken, und haben dann den nächsten Schritt gemacht, wirklich der Bügelraum. Wir haben eine Pension daheim gehabt, Mama hat es überbügelt, den habe ich dann umfunktioniert in eine tolle Produktion, also wirklich mit hygienetechnisch und alles, was man braucht, eine tolle Produktion, was jetzt leer steht, weil wir wieder übersiedelt sind, einen nächsten Schritt, und ja, so sind wir halt gewachsen, aber am Schluss haben wir wirklich in der Garage, haben wir am Tag 1000 Flaschen gemacht. Muss man sich vorstellen, mit, das sind 4 Uhr früh, da ist der frische Obst, Gemüse gekommen, haben gepresst, und um 12 ist schon der Abholer gekommen, DPD, was auch immer, GLS und so weiter, und hat fertig sein müssen. Und haben die 1000 Flaschen in schon 3-4 Länder geschickt.
Da habe ich eine Frage. Du hast jetzt gesagt, um 4 Uhr früh ist das Obst gekommen. Ist verarbeitet ja 100% biologische Ware oder Bioware. Ist das in der Menge und in der Qualität der Herausforderung, hier gute Bauern oder Lieferanten finden, die da das Obst in der Qualität und auch in der Bioqualität liefern?
Ah, das ist eine Riesenherausforderung. Also damals, am Anfang ist es noch gegangen. Aber mittlerweile, wie gesagt, wir schicken jetzt fast 17 bis 20 Länder schon. Und sind sehr stark in der Gastronomie, wo wir echt brutale Mengen brauchen. Und das ist unmöglich, dass wir sagen, wir kriegen es von da, wo es auch nicht möglich ist, weil zum Beispiel der Kurkuma oder eine Ananas Bio, was wir auch verwenden, die wächst natürlich bei uns nicht.
Genau. Aber das Bio zu bekommen, ist möglich auch, schafft man?
Das ist möglich, ja. Und in Wahrheit sogar umso größer, dass wir werden, umso leichter, weil natürlich für kleine Mengen ist es schwierig, einen verlässlichen Partner zu finden. Aber wenn man regelmäßig und schon ein bisschen planen kann, sind wir da echt super aufgestellt. Und das wird auch sehr streng kontrolliert. Also wir sind da sehr dahinter und werden echt strengstens kontrolliert, dass das alles passt. Und das ist auch in Ordnung so, das will man also.
Jetzt bist du der zweite Biogast bei mir im Studio. Es war der Anton Juffinger auch bei mir, der gesagt hat, es ist schon schwierig, wenn du groß bist, dann die Mengen zu bekommen. Du tust es ein bisschen leichter. Aber die Rahmenbedingungen, gerade für biologischen Anbau, werden den Bauern nicht leichter gemacht. Dass auch viele wieder aussteigen aus diesem Prozess. Das ist also im Obstbereich bei dir, du beziehst also weltweit deine Produkte und die Logistik, dass das zu dir kommt, das schafft man.
Das schafft man mittlerweile. Ja, wir haben da einen tollen Partner, das war in der Bio-Ring, hast du, und die unterstützen uns wirklich sehr, dass wir da Gas geben können. Also das funktioniert. Also wir haben natürlich hat schon mal gegeben, dass einmal gerade wie das Thema, wo ein Kanal zu war, ein gewisser mit Schiff und so, dass halt gewisse Mengen an Orangen nicht mehr so verfügbar waren, dann kostet es halt für uns das Dreifache, gehen wir nie weiter bis jetzt. Also wir haben seit dem Tag 1 nie Preiserhöhung gehabt mehr. Aber noch ist alles machbar.
Sehr gut. Jetzt hast du vorher beschrieben, diese Übernahme, du hast beschrieben, wie man daheim produziert hat, dann größer produziert hat und dann sind Aufbaujahre gekommen und du hast dann ja einen Projektpartner, einen Partner ins Unternehmen bekommen, den David. Magst du uns kurz erzählen, wie das zugegangen ist und auch macht jeder von euch das Gleiche oder habt ihr euch das aufteilt? Wie geht das zu euch?
Ganz kurz davor noch, also ich habe, wie ich es gekundet habe, nur zwei andere Freunde kurz in die Firma geholt, also weil meine Stärken liegen überhaupt nicht in der IT und da habe ich einen Freund von mir, den habe ich kurz beteiligt, weil ich gesagt habe, ich habe nicht gehört jetzt für die Firma viel. Und einen anderen, sehr berühmten, einen kleinen David Olympiasieger, den habe ich, der hat einen Kopfsponsor gemacht, über den ich, dass wir ein bisschen bekannter werden. Ich sage, aber Geld habe ich nicht, habe ein bisschen beteiligt an der Firma, so habe ich gestartet. Mittlerweile sind sie nicht mehr dabei, haben wir einen tollen Investor gekriegt, unseren eigenen Produzenten, was super passt, der hat dann die Anteile übernommen. Und dann David habe ich zwar ein bisschen gekannt aus dem Freundeskreis, also seine Geschichte ist, der kommt aus mehr Sportagentur, der war bei Markus Höfler-Risch und hat da von Ferrari Formel 1 betreut bis Franz Beckenbauer betreut, das ist echt ein Genie und wir haben ihn wirklich kennt und sein Vater, ganze Story, ist ein ganz bekannter Sänger, also von der Gruppe Relax. Und haben uns wie so oft bei einem Bier getroffen und ich habe ihm ein bisschen meine Story erzählt, der war Feuer und Flamme, weil die Geschichte hat ihm halt gefallen. Auch, dass man einfach einmal so frech auf was setzt, ohne wirklich Hintergedanken vorher. Und dann habe ich halt gefragt, was machst du so und was kannst du so? Weil wir uns generell nicht kennt haben. Und dann hat er halt genau das erzählt, was ich halt überhaupt nicht kann und was mir führt bei Bergblut. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir helfen will. Und das hat er sofort bejaht und hat mir wirklich 2 Jahre kostenlos geholfen. Und nicht gleich geholfen, sondern wirklich, also wie wenn es eine Firma wäre, schon geholfen. Und das hat mich dann so beeindruckt, dass wir jetzt mittlerweile nicht Partner sind, sondern wir sind einfach, träume ich schon sagen, beste Freunde. Und das ist ein Vertrauen und ich bin halt voll der, die Hardware und er ist halt die Software. Glaube ich, so kann man es beschreiben. Also mit mir muss man auch zurechtkommen. Ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch, immer schon gewesen. Habe sehr viel gelernt von ihm, dass er manche Sachen Zeit brauchen. Und umgekehrt mache ich halt viele Sachen, habe ich umgesetzt, was er vielleicht jetzt nicht gemacht hätte oder nicht traut hätte gleich im ersten Moment vielleicht. Und deswegen sind wir, glaube ich, einfach ein mega Team da, was das betrifft.
Das klingt gut und spannend. Du hast jetzt vorher gerade diesen Investor als Wendepunkt genannt und du hast auch gesagt, das ist unser Produzent. Das heißt, das Bügelkammerl, das umgebaut, ist deswegen klar, weil man nicht mehr im Haus selber produziert, oder?
Ja, genau. Also zwei wichtige Sachen geben. Einmal mit der Skalierung ist es halt so schwierig, wenn wir selber produzieren. Wir haben nicht mehr gewusst, ich hätte neu investieren müssen in die Produktion, ich hätte Mitarbeiter anstellen müssen. Und dann haben wir gesagt, ja, was ist denn unser größter Wert? Wie ich schon erwähnt habe, ist eigentlich die Marke Bergblut, unser Gedanke, dass wir wirklich so das reinste und ehrlichste Produkt machen wollen. Und generell nicht nur jetzt die Säfte, sondern wir haben ja schon mehr Produkte mittlerweile. Und deswegen haben wir uns einen Lohnproduzenten gesucht, der was das so produziert wie wir, wo wir skalieren können und auch, wo wir jetzt etwas gefunden haben, wo wir die Säfte ein bisschen haltbarer machen, aber ohne Konservierung wirklich. Das geht nur mit Druck. Das ist eine Bettflasche, was wir jetzt haben. Da kommt Druck auf die Flasche und dann werden Organismen langsamer. Die sind nicht tot, die leben ganz normal, aber ist nicht pasteurisiert. Das ist dann sind sie nicht tot, aber dann sind halt gewisse Bakterien und so weiter, was halt wichtig sind, auch für gewisse Sachen, leben nicht mehr und das wollten wir nicht. Und so haben wir jetzt die Chance, dass wir einfach richtig skalieren können und das merken wir halt auch.
Okay, weil du sagst, die Haltbarkeit verlängert. Am Anfang hast du gesagt, von 4 Tage, was ja logistische Hölle ist.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Und sind wir jetzt wohin gekommen?
Ja, um die 40 Tage sind wir jetzt. Gehört genauso gekühlt wie vorher und so weiter. Wie gesagt, nur die Bakterien, die sind halt langsamer jetzt. Genau, aber wenn ich die auf Hitze aussetze, sind sie sofort die Säfte genauso wie vorher in einem Tag kaputt. Nur wenn sie brav gekühlt werden, wir müssen halt eine Riesen-Challenge immer nur mit der Kühlkette, dass das auch passt, dass das bei den Kunden in Mallorca haben wir oder wo auch immer dann kühlt ankommt, haben wir schon ein paar Aufgaben zu lösen, aber das haben wir mittlerweile im Griff. Und genau, das hat uns jetzt schon einen Riesenschritt vorgebracht.
Okay, jetzt als fleißiger Verwender eurer Produkte haben wir jetzt einmal diese Säfte, das sind einfach verschieden gemischte Säfte. Da würde ich ganz gern kurz darauf eingehen, die Mischung der Säfte von Gemüse und Obst, die verschieden, ist das nur, weil es dann besser schmeckt als wie ein reiner Gemüsesaft? Oder gibt es einen Hintergrund, warum man was wie mischt und warum man welchen und welcher Uhrzeit trinken soll? Oder ist es, ich sage es jetzt ein bisschen Hokuspokus, es ist alles gesund, aber eigentlich ist es ein bisschen wurscht?
Nein, da steckt schon viel dahinter, nur mit dem Malou, also die hat da wirklich, die hat Jahre tatsächlich, also neben ihrer Hauptarbeit, geforscht ein bisschen an Rezepturen. Und das hat alles einen Hintergrund, weil es passt ja nicht alles zusammen. Also ich kann ja nicht alles zusammensetzen, das löst ein bisschen was auf im Körper. Und natürlich ist es wichtig, dass wir viel Gemüseanteil drin haben, wegen Fruchtzucker natürlich auch, wegen Kalorien. Und das ist ja, was uns ein bisschen abhebt, traue ich mir jetzt sagen, vom Mitbewerber, ohne das zu bewerten, dass wir viel mehr Gemüseanteil haben und viel mehr Zutaten drinnen haben. Wir haben teilweise Säfte, da haben wir über 10 Zutaten drinnen. Natürlich, wenn ich jetzt einen Saft habe, wo ich nur Apfelsaft drin habe und ein bisschen Gurke drin habe, ist der natürlich viel billiger in der Herstellung. Deswegen sind wir natürlich auch im oberen Segment vom Preis her.
Mhm. Verstehe. Also es ist wirklich spannend, diese Gemüseanteile, man schmeckt sie, aber sie schmecken trotzdem sehr gut. Das kann ich so als Hörklub-Mensch sagen. Mhm. Aber ihr habt sie dann auch weiterentwickelt. Wir sprechen jetzt nur von dem Urprodukt, dem kaltgepressten Saft, der jetzt haltbarer geworden ist, wo man einen professionellen Herstellerpartner hat, der im Lohn fertigt. Wir haben jetzt gerade da am Tisch Schotz liegen. Auf einmal kommt ein Schotz dazu. Passiert so eine Produktentwicklung strategisch oder einfach Sachen dazu verlässt, was passieren und das ist gut? Wie ist das gerade zugegangen?
Ja, am Anfang war es tatsächlich gerade, weil wir jetzt das Schott-Thema haben, ist alles um die Saftkur aufgebaut worden. Mhm. Also wir haben gesagt, wir haben am Anfang waren 6 Säfte fertig. Das ist die klassische Saftkur, du trinkst 6 Säfte am Tag und das war's. Dann haben wir gesagt, fein wäre für viele Leute ist ja 6 Säfte zu viel, machen wir doch einen Schott. Das haben wir gesehen, das ist auch sehr beliebt. Dann ist es gekommen, dass viele sehr kalt ist, weil natürlich wir haben Zitrusfrüchte drin und Zitrus wächst halt da, wo es warm ist, weil der Körper kühlt dann. Und so machen wir doch eine Suppe als 6. Das ist der genauso eine Biosuppe, dass die Wirkung die gleiche bleibt, nichts Festes drin. Und so sind halt neue Produkte rund um die Saftkur entstanden. Aber jetzt gehen wir schon immer mehr in die Richtung, dass wieder die Marke Bergblut dafür steht, dass unsere Produkte generell einfach für hochwertigste reine Bioprodukte stehen. Da gibt es super Vorräte. Also ich nenne jetzt zum Beispiel die Sonnentor, zum Beispiel gefällt mir super. Das ist ein Pionier, der was mir unheimlich taugt, der was auch lang belächelt worden ist und so. Und jetzt merkt man einfach, wenn wir neue Produkte machen, unsere Stammkunden, die wissen einfach, wo Bergblut draufsteht, ist ein ehrliches, wirklich ehrliches Produkt dahinter, ohne Trickserei. Und jetzt haben wir wirklich, glaube ich, jetzt haben wir schon über 12 Produkte, verschiedenste von Riegel mit Ingwer, Konzentrate und so weiter.
Okay, ich verstehe. Wir reden jetzt sehr viel von diesen Saftkuren, die Leute bei euch auch im Geschäft kaufen können. Mhm. Das möchte ich schon noch dazu sagen, dass es ein Ladenlokal auch gibt, wo man hinfahren kann. Aber natürlich auch der Großteil verschickt wird in die weite Welt. Das sind alles Produkte, die klassisch B2C sind, also für den Konsumenten sind. Auch die Verpackung sehr hochwertig für Konsumenten aufgebaut ist. Ganz am Anfang, wie wir geredet haben, sind wir aber vom Stanglwirt ausgegangen, also der erste Booster war, dass das überhaupt ins Laufen gekommen ist. Gibt es viele gewerbliche Kunden, Gastronomiekunden bei euch? Wie ist da das Verhältnis? Schauen da die Produkte anders aus? Was geht da mehr? Vielleicht, dass wir ein bisschen in diesen Gastronomie- und professionellen Kunden hineinschauen.
Mhm. Na, also wir wachsen, mittlerweile war es ja 100% nur Saftkur. Mittlerweile sind wir 50-50 schon. Weil man einfach merken, dass die obere Gastronomie, also ich komme ja auch ein bisschen aus der Gastronomie, meine Eltern waren ja mit Nachtlokale und so weiter, meine Schwester hat ein Café, ich komme mich da ein bisschen aus, beschäftige mich auch sehr damit, dass ganz früher war Hotellerie, Gastronomie einfach ein Hotel. Dann ist der nächste Schritt gekommen, Wellness. Jetzt ist halt fast schon jedes Hotel, ist ja das schon Standard, dass ich ein gutes Wellness habe, natürlich besser und schlechter. Aber ich habe das Gefühl, Hotels müssen einfach mehr bieten mittlerweile. Wenn ich mal kurz meine Vorgängerin anlasse, die Sonnenhof im Anschluss, was bei euch war, die haben es ja auch geschafft, mit einem Mehrwert sehr erfolgreich zu sein. Und da merken wir, dass einfach immer mehr Hotels einfach mit unseren Produkten schon den Kunden Mehrwert geben können. Sei es mit einem Shot bei der Abreise, dass sie sagen, schau, ob es ein tolles Geschenk zum Heimfahren, heute auch munter, ist ein Bio-Getränk oder an der Bar mit einem Ingwer, was wirklich 100% reiner Ingwer aus Peru ist. Und da sind wir echt sehr, sehr erfolgreich. Aber wo wir immer erfolgreicher werden, ist das ganze Mitarbeitergesundheitsthema, wo Firmen für einen Mitarbeiter einfach unsere Produkte zur Verfügung stellen, weil auch da muss man sehr viel bieten. Genau, da fassen wir immer mehr Fuß mittlerweile.
Das heißt, eigentlich sind es dann schon drei Standbeine. Das ist einmal die verschickte oder vorgekaufte Saftkur oder Saft mit Suppekuren, den man für, glaube ich, in mehreren verschiedenen Tagesetappen eingeteilt machen kann. Dazu eine Frage, welche geht da am besten?
Die klassische Drei-Tage-Saftkur, so wie das du gemacht hast.
Die Fünfer klingt dann schon anstrengender.
Genau.
Aber das ist also ein Teil. Dann habe ich den zweiten Teil in der Gastronomie, wo ich sage, okay, ihr produziert auch im White-Label-Bereich, glaube ich, für Betriebe, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, immer mehr. Also immer mehr merkt man, dass halt eben Firmen identifizieren sich immer mehr mit ihrer eigenen Marke, also und auch Hotels natürlich. Und da haben wir eben auch tolle Partner, wo wir wirklich das White-Labeling machen können. Wir machen sogar teilweise in der Firma nur, wir haben vor ein paar Jahren einen Auftrag gekriegt von einer Modefirma und haben händisch 21.000 Shots mit Hand etikettiert. Super Geschichte, Freunde hergeholt, wie es halt klassisch ist, ein Bier dazu. Und haben halt einmal nächtelang etikettiert und so. Und haben gemerkt, das ist auch eine tolle Sparte, wo wir Geschäft machen können.
Dazu hat jetzt der Marketer Thomas eine Frage. Wenn du halt mit einem Markenguru sprichst, dann sagt er, du darfst nie White Label mit deinem absoluten Premium-Ausnahmeprodukt. Ist auch das wurscht? Oder steht irgendwo da noch drauf, dass das für euch ist? Oder ist das wirklich so, dass ihr total im Hintergrund seid und nur die Kundenmarke zählt?
Nein, wir stehen drauf erstens. Wir haben ganz viele Sachen, wo beides draufsteht. Das war eigentlich unser Traumszenario. Aber ich muss halt ehrlich sagen, es ist ja nicht mehr so schwer, halt in der Welt des Internets jemanden zu finden. Dann geht halt woanders hin. Und so haben wir zumindest unser Produkt schon an den Mann gebracht. Und oft ist ja dann das Erfolgsgeschäft gekommen. Man macht jetzt zwar jetzt den Shot mit seinem eigenen Label, aber dann merkt man oft, das macht er mit der Firma, aber eine Softcore. So haben wir Erfolgsgeschäft und so weiter. Und trotzdem sind wir sehr stolz, wenn es unsere Produkte nehmen und.
Und ich habe aber da keine Angst um eine Marke, dass man sagt, es ist ein Produkt, das genau gleich gut ist wie unseres, weil es unseres ist und da steht dann nicht unser Name drauf, die Angst habt ihr nicht.
Nein, haben wir nicht. Wir wollen es verhindern natürlich, soweit es geht, ist eh klar. Aber wir werden das Geschäft natürlich nicht aus die Hände geben, das muss ich auch sagen, ganz ehrlich.
Jetzt habe ich da bei mir stehen am Zettel 2 Minuten, 2 Millionen. Ein großer TV-Moment, wo man zwar nicht gewonnen hat, aber jetzt ist trotzdem die Firma weitergebracht hat. Ich glaube, du warst dort nicht ganz fit, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Magst du uns ein bisschen von diesem TV-Auftritt erzählen?
Ja, also ganz eine spannende Geschichte. Also wir haben uns eigentlich gesagt, das wäre mal was, weil wir diskutieren ja täglich mit David damals, wo wir noch zu zweit mehr oder weniger, wie kriegen wir Bekanntheit? Und dann habe ich gesagt, ja, möchten wir uns einfach an. Was wird denn schon passieren, ne? Haben wir nie was gehört davon und so weiter. Und dann weiß ich noch gut, ich bin ja beim Skiclub tätig und da haben wir gerade Container aufgestellt und so. Und auf einmal ruft der David an und sagt, sitzt du? Und dann sage ich, nein, ich stehe gerade auf dem Container. Und dann sagt er, ja, wir haben die Zusage gekriegt. Und sage ich, was für Zusage? Und dann sagt er halt, ja, 2 Minuten, 2 Millionen. Das ist natürlich schon ein Riesenschritt oder eine Riesenchance, sowas einmal zu machen. So ein kleines Startup aus einem Dorf fortstellen auf die große Bühne und sind da hingefahren. Ich weiß gar nichts mehr von der Sendung. Ich habe über 40 Fieber gehabt. Habe aber gesagt, das müssen wir machen, die Chance kriegen wir nie wieder. Bin im Auto hinten drinnen gelegen. Der David mit seiner Frau sind gefahren und ich bin jetzt sofort ins Hotel. Nächsten Tag Aufnahme. Ich habe keine Ahnung mehr von der Sendung. Ich weiß gar nichts. Ich war wirklich so krank, vollgeschossen mit Medikamente. Aber wir haben dann auch keinen Deal gekriegt, direkten Deal. Wir haben das Startup-Ticket bekommen. Aber wir haben natürlich schon mal ein bisschen Wirbel gemacht, dass wir uns gesehen haben und dass ganz natürlich Gastronomie gerade und so auf uns aufmerksam geworden ist.
Okay. Also trotzdem man nicht gewonnen hat, war es für die Firma gut?
Absolut. Okay. Absolut, genau. Weil da waren halt natürlich so Sachen, weil ich habe natürlich die Sendung angeschaut dann, ich habe wirklich nichts mehr gewusst davon und ich war halt sehr wortkarg und ich hätte schon viele Argumente gehabt, was ich entgegengebracht hätte, weil das ist genau das Thema gekommen, wegen Kühlung und so weiter. Und das hätte man schon anders lösen können oder sagen können, dass wir das im Griff haben und so. Aber es wird immer alles so sein, wie es ist. Weil wir haben natürlich dann durch das Startup-Ticket schon erfahren, dass das schon auch sehr viel Show ist. Und sind jetzt schon froh, dass wir den Weg allein geschafft haben.
Das klingt auch gut. Wenn wir gerade so im Vertrieb vorher waren, Versand natürlich ein Riesenthema, die Webseiten ein Riesenthema, die Plattformen im Onlinehandel ein Riesenthema, dann die Gastronomie. Was du noch nie jetzt geredet hast, was ich auch nicht weiß, der Einzelhandel als Wiederverkäufer, ist das ein Thema für euch oder ist das eigentlich nicht interessant?
Nein, nur ist nicht interessant. Wir haben schon Berührungspunkte immer wieder, weil wir auch Anfragen haben und so. Aber was ich zuerst schon erklärt habe, also wir haben noch nie einen Cent ausgegeben, was wir nicht gehabt haben. Also das ist so, bin ich erzogen, so lebe ich. Und da gibt es ja verschiedenste Modelle, die aufblasen werden bis zum Gehtnimmer mit Investoren, und das wollen wir nicht. Und deswegen, wenn du in den Handel gehst, musst du eigentlich schon ein bisschen anders aufstellen, finanziell und aufblasen und auch vielleicht sogar ein bisschen an den Produkten tricksen, sage ich jetzt einmal, dass wir überhaupt wettbewerbsfähig sind mit der Spanne und so weiter. Deswegen ist es noch ein Thema, aber wir haben jetzt schon Berührungen mit so Reformhäusern, erfolgreich, recht toll, die schätzen die Sachen. Ja. Sag niemals nie, weil wir sehen schon, dass auch der Handel sich bewegt, und mein Gefühl ist, entweder, wie es glaube ich überhaupt heutzutage ist, es gibt das unten oder ganz Premium, gefühlt mit allem. Und da glaube ich, gibt es vielleicht schon mal eine Chance. Aber wir forcieren es überhaupt nicht. Also wir sind sehr glücklich, so wenn wir sagen.
Also das kann passieren, aber wie wir vorher gesprochen haben, beim Gespräch mit Anton Juffinger, es gibt ja doch jetzt weniger bei uns in Tirol, aber gerade in Deutschland große auch Bio-Ketten, die halt schon solche Labels auch suchen. Aber natürlich ist die begrenzte Haltbarkeit immer ein Logistikthema dann auch wahrscheinlich.
Genau. Also Säfte, glaube ich, ist ein ganz schwieriges Thema, obwohl man es auch schon sieht. Also sogar die große Rauch geht schon in die Richtung. Sehen wir schon, dass die auch das Verfahren machen. Aber wo wir sicher Chancen hätten, wäre das mit den Schotze oder mit Ingwer. Weil das Ingwer gibt es so noch nicht, in der Form, wie es wir haben. Und wir haben richtig Erfolg mit dem Produkt. Also das ist so beliebt, die sparen wir halt. Erstens ist es aus Peru, wo der beste Ingwer herkommt. Da schauen wir schon drauf, woher. Dann, ich kriege da 40, 50 Portionen aus dem Produkt raus, und das wäre dann vielleicht schon mal was für den Handel, aber noch ist gerade immer. Genau.
Weißt du, gerade Ingwer sagst, ich sitze vor einem Ingwer-Hollersaft, aufgespritzt mit Mineralwasser, sehr gut. Muss ich auch schmunzeln, der letzte Gast, der bei mir da gesessen ist, da haben wir eine Dose Bier aufgetan, weil es eine Bierbrauerei war, nämlich der Christoph von Birol in der Schwalch. Die größten Fehler, die so passiert sind, und wie bist du damit umgegangen? Hast du da einen eigenen Umgang damit, oder magst du uns das überhaupt sagen?
Nein, mag ich gerne sagen. Ich mache Fehler, sind viel passiert. Gerade in meiner Art, mit meiner Ungeduld, passieren mir sehr viele Fehler. Aber ich habe das Gott sei Dank noch nie gehabt in meinem Leben, dass ich jemals einen Gedanken gehabt hätte, dass ich aufgib oder sowas. Das kommt nicht vor bei mir. Und aber Fehler, mein Paradebeispiel war, ich habe am Anfang, weil ich gemeint habe, Vertrieb und so weiter, bin nach Ostdeutschland gefahren, weil mir irgendwer mal gesagt hat, da ist ein Hotel, da musst du unbedingt hinfahren. Da ist eine lustige Anekdote nicht nebenbei. Und so eine Sachen sind mir viel passiert. Da vorstehen, da bin ich mit 5 Säfte aufgefahren, weil es geheißen hat, die Chefitäten empfangen mich kurz. Und dann bin ich 7 Stunden draufgefahren. Und dann hat es geheißen, spontan, sie sind jetzt doch nicht da. Und dann bin ich 7 Stunden gefahren. Komplett umsonst. Und so eine Sachen sind mir viel passiert. Jetzt finanziell, bei Bergflut ist mir eigentlich noch nichts passiert, darf ich mal sagen. Also wo wir eingefahren werden, stehen wir richtig gesund da. Also schreiben wir auch die letzten Jahre sehr brave schwarze Zahlen. Und genau, bereue eigentlich nichts, was passiert ist. Besser machen kann immer was.
Jetzt, wo wir über die Fehler kurz gesprochen haben, die weiten leeren Falten und Kilometer, die jeder Vertriebler, glaube ich, kennt und sich ärgert drüber, auch auf tolle Sachen, bevor wir nur einen Blick in die Zukunft wagen. Ihr habt euch ja jetzt auch verbreitert mit Pressbar. Und zwar, vielleicht magst du uns da ganz kurz was dazu erzählen, was das denn ist.
Also Pressbar ist eigentlich das Pendant zu uns von Deutschland. Also eine kleine Manufaktur gewesen, wo es Säfte, Softkorn hergestellt hat. Das war in der Ottobrunn-Nähe. Und wir haben eine E-Mail gekriegt, was wir ja oft einfach gar nicht mehr lesen, weil so viele E-Mails kommen, und Pressbar, und der hat uns geschrieben, ob wir das übernehmen wollen. Und dann haben wir es halt doch angeschaut und haben mal zurückgeschrieben. Und dann, das ist auch ein ganz toller Mann gewesen, der hat aber dann 4 Kinder und also Aufwand, kenne ich natürlich, wie das alles läuft. Und hat seine Firma angeboten, und dann haben wir gesagt, eigentlich machen wir das. Die Pressbar gibt es ewig schon. Also das ist eine alte, tolle Firma, und haben das letztes Jahr dann unter Dach und Fach gebracht. Da waren dann 2 Gesellschafter drinnen. Das ist der Markus und der Francisco jetzt. Markus Schneider, der kommt aus der IT-Welt, Gaming, toller, erfolgreicher Unternehmer. Und der Francisco ist aus einer tollen Unternehmerfamilie. Und die haben wir jetzt zu uns in die Firma gebracht, auch mit dem Merger. Sind da reingeflossen, und werden wir jetzt natürlich nur breiter aufgestellt. Und da sind wir sehr, sehr dankbar. Erstens von Meinungen und Sichtweisen, was die haben, und Unterstützung natürlich auch.
Ich dachte gern, so am Ende unserer Gesprächsreise, ein bisschen einen Blick in die Zukunft, wenn man sagt, in 5 Jahren, wo siehst du Bergblut in 5 Jahren?
Ja, eben, was ich zuerst schon kurz angeschnitten habe, wir gehen unbewusst, aber es ist so, und da sind wir sehr stolz, mittlerweile weg von der reinen Saftkur. also die Firma, wo es einfach Bergblut hat, nur Software gemacht am Anfang der ersten Jahre, dass wir wirklich eine Marke werden, wo uns einfach die Leute so vertrauen. Und da sehen wir uns immer mehr, dass wir sagen, wir stellen uns noch ein bisschen breiter auf, dass wir sagen, wir haben noch ein paar Ideen mit Produkten, wo es zu uns passt, gleich ehrlich wie jetzt. Und dass man schon so in die Richtung, ich sage es nicht, natürlich kann man den vergleichen, weil das ist ja wirklich ein Visionär und eine riesen Firma Sonnentau, aber sowas gefällt mir einfach, der was auch ganz klein anfangen und dass man einfach sagt, wir schaffen es, eine österreichische tolle Marke zu werden, wo Bio dahinter steht und ehrliche Leute dahinter stehen.
Das ist ein wahnsinnig schöner Schlusssatz für die, die im Forschung noch ein schlechtes Gewissen haben, aber die Softcore bleibt schon immer im Sortiment.
Ja, das ist unser Hauptprodukt und das habe ich vielleicht ein bisschen vergessen zu sagen. Nur mit dem können wir uns auch so klein, wie wir noch sind, gegenüber die Großen, da gibt es ein paar große, abheben und auch bestehen, weil wir natürlich voll auf Premium gehen und das wollen wir auch weiterhin und sogar nur besser werden. Und deswegen, die Softcore ist unser Paradeprodukt und das heißt immer bleiben und das wird nie verschwinden.
Gut, dann habe ich was für mein schlechtes Gewissen, auch in den nächsten Jahren. Seppi Jenewein, bei mir als Gast, ich habe jetzt unglaublich ein nettes Gespräch führen dürfen mit einem wirklichen Visionär, mit einem Produkt, das es nicht überall gibt. Danke für deine Zeit, dass du zu uns gekommen bist. Und wir werden gespannt weiterverfolgen, wie sich Bergblut auch weiterentwickelt. Alles Gute einstweilen und danke für deine Zeit.
Ja, ich sage vielen, vielen Dank. Hat mir unheimlich gefallen. Das ist auch meine Premiere, wie gesagt. Und wir werden uns sicher hoffentlich bald wiedersehen.
So tun wir das.
Dankeschön, also, danke.
Bitte.
Das war Visionäre, Strategen, Gastgeber. Ein Podcast der O&K Kommunikation. Ihr möchtet eure eigene Story erzählen? Produziert mit der O&K Kommunikation aus Kufstein euren eigenen Corporate Podcast. Wir begleiten euch vom ersten Skript über den Schnitt bis hin zur Veröffentlichung. Bis zur nächsten Folge oder eurem eigenen Podcast-Format.